Wir haben in Kapitel 9, Vers 11 bis 14 gelesen gestern. Wir wollen heute fortfahren. Hebräer 9, Vers 11 bis 14 wiederholen, ganz kurz. Es geht immer noch um den besseren Dienst des besseren Hohenpriesters. Aber Christus, gekommen als hoher Priester der guten Dinge, die kommen sollten, ging ein vermittels des größeren und vollkommenen Zeltes, eines nicht mit Händen gemachten, das heißt nicht von dieser Schöpfung, noch vermittels Blutes von Ziegenböcken und Kälbern, aber vermittels des eigenen Blutes, ein für alle Mal ging er ein in das Heiligste, nachdem er eine ewige Erlösung zu Wege gebracht hatte. Denn wenn das Blut von Stieren und Ziegenböcken und die Asche eines Rindes auf Verunreinigte gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch einen ewigen Geist sich selbst ohne Tadel Gott darbrachte, euer Gewissen reinigen von toten Werken, dem lebendigen Gott zu dienen, den gebührenden Dienst zu tun. Ich habe auf der Tafel jetzt die beiden gegenübergestellt, denn wir haben ja in diesen Versen ständig eine Gegenüberstellung. Ich möchte das jetzt noch gerade mit Ihnen ergänzen. Wir haben also zwei Spalten. Auf der einen Seite links der alte Bund, rechts der neue Bund, oder wie es, was Gott durch den großen hohen Priester getan hat im neuen Bund. Und wir haben auf der einen Vers 11 gelesen, ein irdisches Zelt. Christus, gekommen als hoher Priester, ging nicht in ein irdisches Zelt, sondern in ein größeres, in ein vollkommenes Zelt, nämlich in den Himmel selbst, wie wir dann später in Vers 24 lesen. Denn Christus, nicht in ein von Händen gemachtes Heiligtum ging Christus ein, nicht in ein Händen gemachtes Heiligtum, sondern in den Himmel selbst. Kapitel 9, Vers 24. Also wir können hier auf der anderen Seite rechts schreiben, in den Himmel selbst. Also der Ort des Heiligtums, wo er hingegangen ist, ist das himmlische Heiligtum. Dann in Vers 12, nicht mit Blut von Ziegenböcken und Kälbern, sondern mit dem eigenen Blut. Sondern mit dem eigenen Blut. Und dann, was das Eintreten betrifft, lesen wir im Alten Bund alljährlich oftmals musste es dargebracht werden. Und hier im Neuen Bund einmal, ein für alle Mal. Das ist in Vers 12, oder? Ein für alle Mal ging er ein. Vers 12. Und dann geht es weiter, die Gegenüberstellung. Wobei jetzt hier nur ganz kurz erwähnt wird, ganz so nebenbei, Vers 14, um wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch einen ewigen Geist sich selbst ohne Tadel darbrachte. Christus hat sich ohne Tadel dargebracht, er war ein Opfer ohne Flecken und ohne Tadel, ohne Tadel und ohne Flecken. Ohne Tadel. Bei den hohen Priestern, oh, die waren nicht ohne Tadel. Wir haben ja gelesen in Kapitel 9, Vers 8, dass sie zuerst für sich selbst ein Opfer darbringen mussten und dann für das Volk, oder? Und sie konnten in dem, nein, da habe ich die Bibelstelle ist falsch. Wo haben wir das? Dass sie für sich selbst das Opfer darbringen müssen. Vers 7. Danke. Falsche Bibelstelle. Vers 7. Priester müssen also für sich selbst ein Opfer darbringen, weil sie eben nicht ohne Tadel sind, sondern weil sie voller Tadel sind und voller Flecken. Aber dieses Opfer, der Herr Jesus Christus, dieser hohe Priester, dieser Priester bringt ohne Tadel ein Opfer dar. Nicht nur das Opfer ist ohne Tadel, sondern auch der Priester ist ohne Tadel. In dem Fall ist er beides, der Priester und das Opfer, weil er ja sich selbst dargebracht hat. Als Priester ist er ohne Tadel und als Opfer ist er ohne Tadel, ohne Flecken. Und dann haben wir noch ganz unten in Vers 13 die Auswirkung dieses Opfers. Vers 13, denn wenn das Blut von Stieren und Ziegenböcken und die Asche einer Kuh, einer roten Kuh, auf die Verunreinigten gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt. Das heißt, hier haben wir Reinheit des Fleisches. Tadel muss ich hier noch erschreiben. Ja. Reinheit des Fleisches. Was heißt das dann? Was will er damit sagen? Zur Reinheit des Fleisches, zur andere Übersetzung, zur fleischlicher Reinigung. Was ist damit gemeint? Bitte. Ja, ja. Es ist letztlich nur ein, es wird einmal der Priester oder der überhaupt der Israelit, der sich verunreinigt. Ja, zum Beispiel, er hat jetzt hier einen toten Menschen berührt, ja, und jetzt ist er unrein. Einen toten Menschen zu berühren, das ist schon irgendwie was Unangenehmes. Ich weiß nicht, wer von Ihnen tote Menschen berührt hat schon, aber es ist was Unangenehmes, tote Menschen berühren. Oder noch schlimmer ist, wenn der schon 4 Tage im Grab liegt und man macht das Grab auf und es stinkt. Der Herr Jesus steht vor dem Lazarus-Grab und jetzt ja, rollt ein Stein weg und welch ein Ekel. 4 Tage schon im jüdischen heißen Land. Stinkender Körper. Welch ein Ekel. Und jetzt, wenn man sich verunreinigt, dann darf man sich reinigen. Der physische Tod verunreinigt. Also ein Mensch, der ist gestorben, der verunreinigt die anderen. Und jetzt muss man sich reinigen lassen, am dritten Tag waschen mit dieser Asche von der roten Kuh und am siebten, 7 Tage lang unrein sein, darf sich nicht sehen lassen und dann am 7. Tag ist er dann rein. Aber es gibt was Schlimmeres als physischen Tod. Es gibt was Ekelhafteres als eine stinkende Leiche. Das ist geistlicher Tod. Wer geistlich tot ist, darf nicht anbeten. Wer geistlich tot ist, darf nicht erscheinen. Vor Gott kann gar nicht anbeten. Warum nicht? Gott nimmt nicht die Anbetung von jemand geistlich Toten an. Der Mensch ist Fleisch und Gott ist Geist. Wie will der Mensch, der Fleisch ist, Gott, der Geist ist, wie will der den anbeten? Johannes 3 lesen wir, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Johannes 4 lesen wir, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Der Mensch, der Fleisch ist, kann nicht Gott. Der Mensch, der in sich Fleisch ist und tot ist, von Gott getrennt, heißt das, kann Gott nicht anbeten in einer Weise, sodass Gott diese Anbetung annehmen würde. Absolut unmöglich. Und jeder nicht wiedergeborene Christ kann, jeder nicht wiedergeborene Mensch kann nicht Gott ein wohlgefälliges Opfer bringen. Absolut unmöglich. Kann nicht Gott wohlgefällig anbeten. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Johannes 3, Vers 6, glaube ich, ist das. Und dann Johannes 4, Vers 22, Gott ist Geist. 4, Vers 24. Johannes 4, Vers 24. Es gibt etwas Schlimmeres als zeremonielle Verunreinigung. Und jetzt im Alten Testament das Blut von Tieren und die Asche von einer jungen Kuh, die können zu zeremonieller Reinigung reinigen. Reinigung, fleischliche Reinigung. Aber das Blut des Christi, wie viel mehr wird das Blut des Christus unser Gewissen reinigen von den toten Werken? Reinigung des Gewissens, Kapitel 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebenden Gott zu dienen? Das wird hier also gegenübergestellt. Manchmal wird man befinden wir uns in einer so einer Situation, dass unser Denken, unser Gewissen, unser Inneres beschmutzt ist von entweder von einer Sünde, von einer falschen Reaktion, von einer falschen sündigen Handlung, die wir getan haben, oder einfach von dem Schmutz dieser Welt. Wenn man sich alles Mögliche Schmutzige angehört hat, man ist einfach, man fühlt sich beschmutzt, man fühlt sich gar nicht in der Lage, in die Gegenwart Gottes treten, ungeeignet zum Anbeten. Was soll ich jetzt tun, wenn ich jemand verletzt habe? Was sagt die Bibel, wenn ich jetzt gesündigt habe? Ich habe jetzt gegen einen Bruder gesündigt. Was soll ich tun, damit ich anbeten kann? Was sagt der Herr Jesus? Bin gerade unterwegs zum Altar, um Gott anzubeten. Dann merke ich, oh, ich habe ja einen Bruder verletzt, Schwester verletzt. Bitte? Ja, geh, lass die Sachen da, geh zuerst hin und dann erst kannst du anbeten gehen. Du kannst nicht anbeten, wenn du weißt, dass der Bruder und die Schwester etwas gegen dich hat, weil du sie verletzt hast. Und das heißt, wir bringen das in Ordnung, aber jetzt, was ist, wenn ich jetzt die Sache, es ist etwas zwischen Gott und mir? Ich habe Gott, nur zwischen Gott und mir, ich habe Gott. Ich hab mich verunreinigt gegenüber Gott. Was machen wir? 1. Johannes 1, Vers 9, bitte. Ja, wir bekennen unsere Sünden, gut. Wir bekennen unsere Sünden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, steht dort. Das heißt, Gott ist so treu, dass er dann auf das Blut Jesu Christi sieht. Gott ist treu und gerecht. Steht nicht dort, Gott ist gnädig und barmherzig, sondern dann ist Gott treu und gerecht. Das heißt, er stellt sich zu dem, was er gesagt hat. Wie viel mehr wird das Blut Christi uns reinigen? Also wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt. Unser Gewissen wird gereinigt, sodass wir jetzt wieder dienen können. Jetzt können wir dienen, jetzt können wir in die Gegenwart Gottes kommen, jetzt können wir den gebührenden Anbetungsdienst vollbringen. Jetzt geht's. Freimütig dürfen wir jetzt kommen, ungetrübten Zugang zu Gott genießen, im Allerheiligsten. Ja, und was ist mit unseren Verwandten und unseren Vorfahren, Großvater? Vers 15. Das könnten ja die Hebräerschreiber sagen, das ist jetzt schön, das können die Hebräerempfänger sagen, das ist ja schön, wunderbar, dass der Herr Jesus Christus uns reinigt, unser Gewissen reinigt von den toten Werken. Aber was ist jetzt mit unseren Verwandten? Vers 15, und deswegen ist er Mittler eines neuen Bundes, auf das, nachdem ein Tod geschehen war, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die gerufen worden sind, die Verheißung des ewigen Erbes empfangen möchten. Da waren ja viele Sünden geschehen unter dem ersten Bund und viele sind schon gestorben. Was ist jetzt mit denen, die schon gestorben sind unter dem ersten Bund? Die haben jetzt die Chance nicht mehr. Sind jetzt alle verloren? Was sagt der Text? Auf das, nachdem ein Tod geschehen war, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die gerufen worden sind, die Verheißung des ewigen Erbes empfangen möchten. Preis dem Herrn, sind sie nicht verloren, die unter dem ersten Bund die Opfer gebracht haben, dann gestorben sind, weil der neue Bund noch nicht gekommen war. Sie sind, es heißt hier, das Blut Jesu, der neue Bund, wurde vermittelt durch Jesus Christus und durch sein Opfer, damit, nachdem sein Tod geschehen ist, nachdem ein Tod geschehen war, zur Erlösung, nämlich sein Tod, ja. Zur Erlösung wovon? Von den Übertretungen, die unter dem ersten Bund geschehen sind. Das heißt, die Erlösung, der Tod Jesu Christi war zur Erlösung für die alle vorher gesündigt haben und das Opfer und die Schattenopfer, die Tieropfer gebracht haben im Schatten, im irdischen Zelt. Eine ähnliche Stelle haben wir in Römer Kapitel 3, ich meine Vers 25, 26, Römer 3. Vers 25, es geht hier von Jesus Christus zu reden, geredet. Ihn hat Gott dargestellt als Sühnung durch den Glauben, durch sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, also Gottes Gerechtigkeit, wegen des Hinweggehens über die zuvor geschehenen Sünden, in der Zurückhaltung Gottes, im Blick auf die Erweisung seiner Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, um gerecht zu sein und den zu rechtfertigen, der aus dem Glauben an Jesus ist. Also nochmal, Sie werden, Vers 24, Sie werden umsonst gerechtfertigt, sagt er, durch die Gnade, durch Jesus Christus. Vers 25, ihn, diesen Jesus Christus, den hat Gott dargestellt als Sühnung durch den Glauben, durch sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hinweggehens. Er ist drüber hinweggegangen, über die zuvor geschehenen Sünden im Alten Testament. Er ist einfach drüber hinweggegangen und hat Blutopfer akzeptiert, obwohl er genau weiß, dass Blutopfer natürlich keine Sünden vergeben, keine Sünden wegnehmen. Aber da hat er Nachsicht geübt, ist er darüber hinweggegangen, hat Zurückhaltung geübt. Vers 26, in der Zurückhaltung Gottes hat Gott diese Sünden alles jetzt ja, einfach zugedeckt. Aber jetzt ist dieser Christus gekommen und der ist dargestellt als Sühnung für alle diese Sünden, die auch in der Vergangenheit geschehen sind. Ja. Ja, es geht nur, und die das ernst gemeint haben. Denn es gab ja sogar unter den Israeliten Leute, die einfach der Uropfer dargebracht haben. Das ist halt einfach so, ja, das war der Ritus jetzt und das war dran und man hat sich gefreut, wunderbar, jetzt habe ich Vergebung und man hat sich nicht, und man hat weitergelebt, hat sich nicht draus gemacht und nächstes Jahr kann ich ja wieder sündigen, weil ich habe ja wieder das Opfer. Und Gott sagt zu ihnen, ich hasse eure Opfer, ich hasse eure Versammlungen, ich mag sie gar nicht riechen, eure Opfer. Glaubt ihr, dass ich durch diese Opfer, dass ihr mich zufriedenstellen werdet? Ich glaube, in Amos Kapitel 5 steht das, wo Gott die Israeliten tadelt wegen ihres äußerlichen Gottesdienstes, aber das Herz ist ferne von mir. Die gehen genauso verloren, die können noch so viele Opfer bringen, gehen genauso verloren, weil das Herz nicht bei Gott ist. Ihr Herz ist für sie, sie ehren mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Sie bringen äußerlich die Opfer da, wunderschön, aber ihr Herz ist ferne von mir. Suchen wir die Stelle. Amos 5, vielleicht Vers 12. Nein. Danke. Denn wenn ihr mir Brandopfer und eure Speisopfer opfert, habe ich kein Wohlgefallen daran. Und das Friedensopfer von euren Mastvieh mag ich nicht ansehen. Tue den Lärm deiner Lieder von mir hinweg. Und das Spiel deiner Harfen mag ich nicht hören. Aber das Recht wälze sich einher wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Habt ihr mir 40 Jahre in der Wüste Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht, Haus Israel? Ja, ihr habt die Hütte eures Königs und das Gestell eurer Götzenbilder getragen, das Sternbild eures Gottes, die ihr euch gemacht habt. Der Stephanus hat das zitiert dann in seiner Rede. Was ist mit jenen, die den ersten Bund gar nicht kannten? Die es also jetzt nicht Israeliten oder also andere Völker? Was ist mit denen? Es gab ja auch von den anderen Völkern Menschen, die dem israelitischen Gott angebetet haben, die Juden genossen, die sich dem Judentum angeschlossen haben aus anderen Völkern. Der Kämmerer aus dem Morgenland ist so einer. Und es durften auch von den Heiden welche hinzukommen, wie die Hure Rahab zum Beispiel, die erkannt hat, dass der Gott Israels der wahre Gott ist und zu den Kundschaftern dann gesagt hat, ich weiß genau, dass euer Gott der wahre Gott ist. Und sie hat dann Friede finden dürfen, wurde dann sozusagen eingegliedert. Als Heidin darf sie zum Volk Gottes dazukommen. Ja, aber was ist mit denen, die nie gehört haben? Das ist die alte Frage, die viele Menschen beschäftigt und die uns auch immer wieder die Ungläubigen uns auch stellen. Was ist mit denen, die irgendwo in Afrika waren und nichts gehört haben und nichts gewusst haben von dem Messias und von einem Opfer und von einem jüdischen Gottesdienst auch nichts gewusst haben? Was ist mit jenen? Da haben wir nur Römer Kapitel 1 und 2. Es gab eine allgemeine Offenbarung Gottes und Gott wird diese Menschen beurteilen nach der allgemeinen Offenbarung. Das heißt, Gott gibt jedem Menschen gewisses Licht und Israel hatte viel Licht. Ja, die aus den Völkern, die hatten oft wenig Licht, aber ein bisschen Licht hatten sie. Und dieses Licht hatten sie durch die Schöpfung und durch das Gewissen. Das sind zwei Dinge, die Gott in den Menschen hineingegeben hat. Das eine ist die Schöpfung, Römer 1, und das andere ist das Gewissen, Römer 2. Und Paulus sagt, die sind auch ohne Entschuldigung, weil sie Gott nicht gepriesen haben und ihm nicht gedankt haben als einen Gott, sondern sich dann nach ihren eigenen Lüsten gelebt haben. Gott hat sie dann weiterlaufen lassen in ihre Sünden hinein. Also jeder Mensch wird nach dem Licht, das er hatte, beurteilt werden, gerichtet werden. Das eine ist die Schöpfung. Jeder Mensch weiß, dass es einen Schöpfer gibt. Es ist sehr, sehr töricht für einen Menschen, wenn er angesichts der Schöpfung sagt, es gibt keinen Schöpfer. Und das zweite ist das Gewissen. Der Apostel Paulus sagt, dass das Gewissen wie ein Gesetz in den Menschen hineingeschrieben ist, wie ein naturgegebenes Gesetz. Römer 2, Vers 14. Vers 12 lese ich schon, denn so viele ohne Gesetz sündigten, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. So viele im Gesetz sündigten, werden durch das Gesetz gerichtet werden. Aber eben die ohne Gesetz werden ohne Gesetz verloren gehen. Vers 14, denn wenn die von den Völkern, also die Heiden, die das Gesetz nicht haben, von Natur aus das von dem Gesetz geforderte tun, sind diese, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, welche das Werk des Gesetzes geschrieben in ihren Herzen aufweisen. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Heide nach seinem Gewissen handelt, beweist er, dass er das Gesetz in seinem Herzen geschrieben hat. Und das Gewissen bezeugt ihm mit. Und zwar zweierlei, wenn er nach dem Gewissen richtig handelt, dann ist das Gewissen ruhig. Wenn er nicht nach dem Gewissen handelt, dann gibt es einen Kampf. Da heißt es, wobei das Gewissen mitzeugt, indem zwischen ihnen wechselweise die Gedanken, Urteile anklagend oder entschuldigend so gegenüberstehen. Ja, da hat man einen Kampf innerlich. Das eine sagt, das ist Sünde, das ist nicht richtig, das ist falsch, du darfst deinen Nächsten nicht fressen. Als Kannibale. Du darfst deinen Bruder nicht aufessen. Und dann sagt die andere Stimme sagt, ist nicht so schlimm. Du hast ja Hunger gehabt. Oder irgendwie so. Ja. Also das Gewissen bezeugt und die Gedanken, die entschuldigen sich. Da gibt es ein Hin und Her. Da gibt es Entschuldigung. Es ist nicht so schlimm. Und dann, doch, es ist Sünde. Es ist nicht richtig. Es ist falsch, was du tust. Und du musst dich verantworten, du bist schuldig. So geht das hin und her. Aber damit wird bewiesen, dass das Gesetz in das Herz geschrieben ist. Jedenfalls die Basis des Gesetzes, die grundlegenden Dinge des Gesetzes. Aber eben, der Satz bleibt trotzdem bestehen, was in Vers 12 steht. So viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Wann? Vers 16, an dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird. Also, das ist eigentlich deprimierend. Und deshalb brauchen die Menschen das Evangelium, die so wenig Licht haben. Sie brauchen das Evangelium. Es ist eben gerade nicht so, wie manche meinen, lass doch die Eingeborenen irgendwo, die nichts wissen, lass sie doch in Ruhe mit dem Evangelium, denn sie gehen sowieso nicht verloren. Oder? Aber wenn du ihnen das Evangelium bringst, dann könnten sie ja Jesus ablehnen, dann gehen sie verloren. Na, nicht so. Dann wäre es ja besser, wir würden möglichst wenige evangelisieren. Der Jesus sagt, geht hin in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium jeder Schöpfung, jedem Geschöpf, jedem Menschen, verkündigt es jedem. Das heißt, dass jeder verloren wäre durch seine Sünde. Und es ist ja kein Mensch, der nicht sündigt. Es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Hat Salomo schon gesagt, hat Paulus gesagt in Römer 3, alle haben gesündigt. Also folgedessen gehen alle verloren ohne den Herrn Jesus, beziehungsweise ohne das Opfer. Im Alten Testament sollte Israel das Zeugnis Gottes sein. Und durch Israel sollte das Licht Gottes in alle Völker damals schon, sollte hinausgetragen werden. Es ist aber nicht hinausgetragen worden, weil Israel versagt hat. Euretwegen wird mein Name gelästert unter den Völkern, statt dass das Licht hinausgetragen wird. Ja. Ja, das ist ein Grundprinzip. Wer wenig weiß, wird wenig bestraft, aber bestraft wird er. Also jeder Knecht, der den Willen seines Herrn kannte und nicht sich bereitete, nicht getan hat, ja, nach seinem Willen, sich nicht ausgerichtet hatte, der wird mit vielen Streichen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht kannte, den Willen des Herrn nicht kannte, aber tat, was der Streiche würdig war, wird mit wenigen Streichen geschlagen werden. Also, aber geschlagen werden wird er. Also es gibt sicher ein gewisses verschiedenes Maß an Strafe. Aber es steht nicht da, wer den Willen des Herrn nicht kannte, der braucht keine Angst haben. Geschieht ihm nichts. Ein etwas hat er ja gekannt, also ganz gar nichts kennen. Es ist ja nicht so, dass die Menschen gar nichts kennen. Wenn es Menschen gibt, die gar nichts wissen, das sind zum Beispiel stark behinderte Menschen oder Kinder, die noch so klein sind, dass sie nicht wissen, was rechts und links ist. Jona Kapitel 4. Die wissen gar nichts. Ja, dann gibt es keinen Maßstab, um sie zu verurteilen. Wer überhaupt nichts wusste und auch nicht sündigen konnte, weil er noch zu klein war, weil er nicht weiß, was rechts und links ist, der kann nicht bestraft werden für etwas, was er nicht schuldig ist. Ja. Es werden in der Ewigkeit, in der Verlorenheit, in der Hölle, in dem Feuersee werden nur Schuldige sein, nicht Unschuldige, nur Schuldige, solche, die Schuld auf sich geladen haben. Ein einjähriges Kind kann keine Schuld auf sich laden. Es ist nicht in der Lage. Es kann das noch nicht. Absolut unmöglich. Also, ja, vielleicht sollte man das hier. Also, jetzt zurück in Hebräer Kapitel 9, Vers 15. Ab Vers 15 ist ein neuer Unterabschnitt. Vers 15 bis 28, die Notwendigkeit des Opfertodes Christi im Blick auf das Erbe. Ein neuer Abschnitt. 5, Arabisch 5, Jesus Christus ist hoher Priester mit einem besseren Opfer. Und dann A, die Notwendigkeit des Opfertodes Christi im Blick auf das Erbe. Also Arabisch 5, Jesus hat ein besseres Opfer, Kapitel 9, 15 bis 10, 18. A, klein a, die Notwendigkeit des Opfertodes Christi im Blick auf das Erbe. Verse 15 bis 28. Es war also nötig, dass Christus geopfert werden musste, damit die Verheißenen das Erbe bekommen können. Deswegen ist er Mittler eines neuen Bundes, damit die vom alten Bund das Erbe bekommen können, das verheißen war. Der Hauptgedanke, er ist Mittler eines neuen Bundes. Weswegen? Weil er mit einem besseren Blut einging und weil dieses Blut wirklich reinigt. Er ist Mittler eines neuen Bundes, um das Erbe zu vermitteln. Und jetzt kommt ein etwas schwieriger Abschnitt, Vers 16 und 17. Zwei schwierige Verse. Denn wo ein Bund vorliegt, ist es notwendig, dass ein Tod des sich Verbündenden getragen wird, das heißt stellvertretend übernommen wird. getragen wird. Hier gehen die Übersetzungen übrigens auseinander. Man merkt auch, wie sich die Übersetzer schwer tun, diesen Vers zu übersetzen. Und man übersetzt Bund statt, man übersetzt dann den Bund mit Testament. Und man bringt sich noch mehr Schwierigkeiten durch den Gedanken des Testaments. Es geht immer noch um das gleiche Wort. Und es ist immer das gleiche Wort. Es ist immer das Wort Bund. Wir sagen, ja, aber das heißt ja auch Neues Testament. Was da steht auf meiner Bibel, da steht drauf das Neue Testament. Ja, das ist eigentlich unglücklich. Sollte eigentlich draufstehen, der Neue Bund. Weil es ist ja gar kein Testament. Es ist ein Bund. Ja, ich will das versuchen zu erklären. Also es geht hier im ganzen Abschnitt Kapitel 8 und 9 und 10 um den neuen Bund, den alten Bund und den neuen Bund. Es geht nicht um eine Willensverfügung eines Menschen, bevor er stirbt, schreibt er noch das Testament und wenn er dann gestorben ist, dann tritt das Testament in Kraft. Dieser Gedanke passt hier nicht rein. Es geht um ein Testament. Und ab Vers 18 ist es wieder ganz klar, Entschuldigung, es geht um einen Bund und nicht um ein Testament. Und ab Vers 18 ist wieder ganz klar, dass es um einen Bund, dass er an einen Bund denkt und nicht an ein Testament denkt. Vers 18, daher auch der erste Bund nicht ohne Blut bestätigt wurde. Das kann man nicht übersetzen, daher auch das erste Testament nicht ohne Blut bestätigt wurde. Es war gar kein Testament. Es geht um einen Bund und deshalb sollte in unserer Bibel hier überall Bund stehen. Nicht Testament. Professor Herbert Janssen das war noch gar nicht lange her, haben wir über dieses gesprochen und haben auch einige Kommentare beachtet, die das sehr wohl erkannt haben. Und ich versuche jetzt ein paar das darzulegen. Also, es geht im gesamten Abschnitt um den Bund. Unmittelbar vorher redet er von dem Bund, Vers 15 und vorher. Unmittelbar nachher redet er von dem Bund, Vers 18 und folgende. Dann warum sollte er denn jetzt nicht von dem Bund reden? Es ist immer noch genau das gleiche Wort im Griechischen. Man darf auch nicht vergessen, dass es ein Testament in diesem Sinne, wie wir ein Testament machen, das gab es in Israel gar nicht. Man hat in Israel nicht ein Testament geschrieben. Es war nicht so, bevor du stirbst, jetzt schreibe ich noch ein Testament. Diesen Gedanken gab es gar nicht in Israel. Und der Verfasser setzt aber voraus, dass diese Leute, an die er schreibt, sich sehr gut auskennen. Und dann, das kann also nicht heißen, dass er voraussetzt, dass sie die Testamentssache wissen, sondern dass sie die Bundessache wissen. Also unter Juden, Griechen und Römern war es Brauch, bei einer Bundesschließung Tieropfer darzubringen. Also immer, wenn man einen Bund geschlossen hat, musste ein Tier sterben, und zwar stellvertretend sterben. Bei einer Bundesschließung musste ein Tier getötet werden. Das stellt dar den Tod derer, die den Bund schließen. Wir denken an diese Geschichte mit Abraham, wo das Tier sterben musste und es wurde dann aufgelegt, so links und rechts, die Teile. Und in der Mitte ist man dann hindurchgegangen. Gott möge uns töten, wenn wir die Bundesvereinbarungen nicht halten. Oder? Gott möge uns töten, wenn wir das nicht halten, was wir jetzt uns vereinbaren. Und so wird also bei einem Bund, bei einer Bundesschließung, ist es notwendig, dass ein Tod stattfindet, der stellvertretend darstellt den Tod derer, die sich verbünden. Und das Vers 17 heißt es, ein Bund wird über Toten bestätigt, über toten Tieren nämlich ist gemeint, über toten Opfern. Ein Bund wird bestätigt über toten Opfer, da er niemals in Kraft tritt, wenn der sich Verbündende lebt. Das heißt, wenn er kein Opfer hat, kein stellvertretendes Opfer haben hat, dann wird der Bund nicht stattfinden. Man muss ein stellvertretendes Opfer töten und damit tötet man sich selber. Sagt man, wenn ich das nicht halte, dann soll ich so sein, dann soll ich tot sein. Und er bezieht sich darauf. Also der Gedanke ist, wo ein Bund vorliegt, ist es notwendig, dass ein gewaltsamer Tod dessen, der sich verbündet, von einem Opfer stellvertretend übernommen wird. Also noch einmal, wo ein Bund vorliegt, ist es notwendig, dass ein Opfertod, ein gewaltsamer Tod, dessen, der sich verbündet, von einem stellvertretenden Opfer übernommen wird, getragen wird. Der Tod wird also stellvertretend getragen von dem Opfertier. Ist es notwendig, dass ein gewaltsamer Tod dessen, der sich verbündet, von einem Opfertier stellvertretend übernommen wird? Oder getragen wird, wie der Hebräerbriefschreiber das hier ausdrückt. Denn ein Bund wird, und jetzt geht es weiter im Text, denn ein Bund wird über toten Opfern bestätigt, da er niemals in Kraft tritt, wenn der Verbündete noch lebt. Das heißt, daher auch der erste Bund nicht ohne Blut bestätigt und geweiht worden ist. Was er sagen wollte, war, dass es notwendig war, dass der Bundesstifter in einem stellvertretenden Tod sterben soll, durch ein stellvertretendes Opfer sterben soll. Das heißt, dass für ihn der Tod durch ein Tieropfer getragen wird, übernommen wird. Deshalb gab es damals auch beim ersten Bund schon ein Opfer. Als der erste Bund geschlossen wurde, Vers 18, als der erste Bund geschlossen wurde im Alten Testament, da wurde das auch mit einem Opfertier bestätigt. Auch da musste ein Tier sterben. Vers 18. Daher auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden ist. Da musste auch ein Tier sterben. Nicht der Mose ist gestorben. Und nicht Gott ist gestorben. Und nicht Gott hat ein Testament geschrieben. Und nicht Mose hat ein Testament geschrieben. Nein, nein, nein. Stellvertretend für die Bundesparteien musste ein Opfertier sterben. Und das war schon im Alten Testament so, sagt er. Das war am Sinai. Bitte? Nein, das ist offensichtlich göttliche Verfügung, denn das haben wir schon in 1. Mose 15 so. Das haben wir hier in 2. Mose 24 so. Ich glaube, es war 2. Mose 24, wo dieses Opfer dann, das Blut des Bundes, ja, 2. Mose 24, schrieb also Mose alle Worte des Herrn nieder, Vers 4. Und dann stellen sie sich alle auf, Vers 5, er sandte Jünglinge der Kinder Israel hin und sie opferten Brandopfer und schlachteten Friedensopfer von Stieren dem Herrn, Vers 5. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen und die Hälfte des Blutes sprengte er an den Altar, Vers 7, und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes und sie sagten, alles, was Jahwe gesprochen hat, wollen wir tun, wir wollen ihm gehorchen. Also der Bund wird bestätigt von dem Volk, ja, wir gehen drauf ein, wir wollen. Und Mose nahm das Blut, Vers 8, und sprengte es auf das Volk und sagte, siehe, das Blut des Bundes, den Jahwe mit euch gemacht hat. Also er spritzt das Blut auf das Volk in dem Sinne, seht, ihr seid jetzt auch tot, es gilt jetzt für euch, wenn ihr den Bund nicht erhaltet, seid ihr tote Leute, sozusagen. Und der Altar wird auch bespritzt. Wenn Gott den Bund nicht hält, dann soll er tot sein. Ja? Er hält ihn sowieso, aber das ist dieses Bild. Ja. Dann stiegen sie hinauf zum Berg und so weiter. Und also Vers 8, wir gehen zurück, Hebräer 9, Vers 18, daher auch der erste Bund nicht ohne Blut bestätigt und eingeweiht worden ist. Denn nachdem von Mose dem Gesetz entsprechend jedes Gebot dem ganzen Volk gesagt worden war, nahm er das Blut der Kälber und Ziegenböcke mit Wasser und Scharlachwolle und Ysop und besprengte sowohl das Buch als auch das ganze Volk. Also nicht nur den Altar, auch das Buch hat er besprengt, den Vertrag, und sagte, dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch gemacht hat, im Griechischen, dem Gott euch verpflichtet hat. Ihr seid jetzt verpflichtet auf diesen Bund hin, auf diesen göttlichen Bund. Auch das Zelt und alle Geräte des Dienstes besprengte er in gleicher Weise mit dem Blut und fast alles wird mit dem Blut gereinigt, dem Gesetz entsprechend. Und ohne Blutvergießen geschieht nicht Vergebung. Im Alten Testament, das Blut, überall ist das Blut und überall muss Blut sein. Ohne Blut geschieht gar keine Vergebung. Vers 23, es war also notwendig, dass die bildhaften Darstellungen, die Schattendinge, ja, die bildhaften Darstellungen der Dinge in dem Himmel, durch solche Mittel gereinigt werden sollten. Ich denke, dass da ist das Volk gewesen und hat einfach reingesprengt von diesem Blut. Also symbolisch, er hat sicher nicht alle erwischt. Es waren zu viele. Da hätte er weit werfen müssen. Das Gesetz, ich denke, das war ja nicht nur die 10 Gebote, ich denke, das waren auch die anderen Gesetze, ja. Es war also notwendig, dass die bildhaften Darstellungen der Dinge, die in den Himmeln sind, also das irdische Zelt und all diese schattenhaften Dinge, durch solche Mittel, durch das Blut gereinigt werden sollten, die himmlischen selbst, aber durch bessere Opfer als diese. Da braucht es bessere Opfer, um die Wirklichkeiten zu reinigen. Denke ich, wir könnten jetzt die Pause machen und machen dann weiter.